Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad und mein Gast heute ist Matthias Kies. Matthias Kies Hallo. Ist geschäftsführender Direktor und Mitglied des Verwaltungsrats des Softwareunternehmens AEB SE mit Hauptsitz in Stuttgart. Auf der Webseite des Unternehmens wird er als Arbeitsweltengestalter, Inspirationsstifter und Tech-Enthusiast vorgestellt. Allein das macht bereits neugierig. Der Mathematiker ist bereits seit 26 Jahren im Unternehmen tätig und in unserem ersten Gespräch hat mich beeindruckt, dass das wachsende Softwareunternehmen AEB mit über 800 Mitarbeitenden am Standort Stuttgart in einem umkämpften Fachkräftemarkt mehr qualifizierte Bewerbungen bekommt, als es einstellen kann. Darüber, was AEB tut, um ein so begehrter Arbeitgeber zu sein und im Wettbewerb um die Talente die Nase vorn zu haben, möchte ich mit Matthias Kies gern sprechen. Guten Tag und herzlich willkommen, Herr Kies.
Hallo, Herr Konrad.
Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, unser, wie ich fand, sehr anregendes erstes Gespräch in diesem Rahmen fortzusetzen. Das, was bei mir im Kopf geblieben ist von unserem ersten Gespräch, also was wirklich ein wirklicher Haken war, war ein Zitat, das Sie genannt haben von Ihrem Gründer, dem Gründer von AEB, Peter Michael Belz, der sagte, und ich habe es jetzt auf der Webseite auch gefunden, ich wollte die Mitarbeiter, die ich einstellte, auch umarmen können. Die sind seit 26 Jahren im Unternehmen. Was hat Sie damals motiviert, bei Herrn Belz und AEB anzuheuern?
Gar nicht so einfach zu sagen nach der langen Zeit. Und tatsächlich war es damals eine Kombination aus weg von das, was ich vorher gemacht habe, hat sich auch irgendwie erschöpft gehabt. Und einem hinzu, und das ist vielleicht das, was das Interessante dann ist, hin zu einer Herzlichkeit, einer Freundlichkeit, einer Offenheit, die ich in den ersten Gesprächen dort kennenlernen durfte, wo ich dachte, ui, das ist anders als anderswo, als ich es anders erlebt habe. Und diese Offenheit prägte damals und ich hoffe heute noch viele Kontakte und Gespräche, die wir mit Menschen führen.
Das heißt, es ist etwas, was Sie damals angezogen hat, aber was sich auch bestätigt hat. Also es war nicht nur das erste Gespräch, sondern es war was Sie dann auch im Alltag erlebt haben.
Genau, also es ist tatsächlich so gewesen, dass man einfach von vornherein, man konnte eigentlich mit jedem sofort direkt auch sprechen und auch gleich in Hintergründe eintauchen. Da gab es kein vorsichtiges Abtasten, sondern es war eigentlich immer ein, ach interessant, du interessierst dich für mich, klar kann ich was mit dir teilen. Und diese Offenheit, ich denke, das ist damals so gewesen, habe ich so erlebt und ich glaube, dass es heute auch noch so ist bei einer ganz veränderten Konstellation, die wir ja heute haben.
Damals war das Unternehmen wahrscheinlich deutlich kleiner. Also das war wahrscheinlich relativ familiär noch, oder kann man das so sagen?
Ja, auf jeden Fall. Wir waren damals roundabout 80, als ich angefangen habe. Das ist natürlich eine ganz andere Dimension. Also wenn wir jetzt über etwas über 800 reden, also wir sind 10-mal mehr. Und bei 80 ist es natürlich, man kann einmal sozusagen rumlaufen, jedem die Hand schütteln und der Arbeitstag ist trotzdem noch, da gibt es noch richtig Zeit, was zu tun. Das geht heute überhaupt nicht mehr. Allein schon auch die Verteilung, wo Menschen sitzen. Wir sitzen ja nicht alle in Stuttgart, sondern sind verteilt über verschiedene Standorte.
Wie viele Standorte haben Sie heute? Also Stuttgart ist das Haupthaus, aber Sie sind, sind Europa oder sogar weltweit verteilt, ne?
Ja, wir sind weltweit verteilt, wobei weltweit natürlich eine große Nummer ist. Wir sind tatsächlich international in Singapur und in den Philippinen. Das ist, wenn man über weltweit redet, dann ist das das Weiteste, was wir bekamen. Ne? Ansonsten sind wir in Europa, in Schweden eben, in Niederlande, UK, in der Schweiz. Und dann sind wir innerhalb Deutschlands an verschiedenen Städten, die sich historisch, sage ich mal, ergeben haben, einfach weil Menschen dort ihr familiäres Umfeld hatten und man gesagt hat, dann wollen wir es auch möglich machen, dass sie dort arbeiten können. Und so entstanden dann Standorte wie München, Hamburg, Lübeck, Mainz, genau.
Jetzt, heute ist ja AEB auch vom Unternehmenszweck, haben Sie die gleichen Kunden, ähnliche Geschäftsfelder oder hat sich das auch komplett verändert in der Zeit, in der Sie dabei sind, in den 26 Jahren?
Also im Wesentlichen ist es gleich geblieben. Es ging damals schon darum, Unternehmen, die etwas herstellen, was verschicken, in denen den Warentransport einfacher zu gestalten. Also diese ganzen Formalien, die Dokumente, die man dazu braucht, die Prozesse, die dazu notwendig sind, so zu vereinfachen, dass es einfach, dass man nicht nur ein gutes Produkt anbietet, sondern auch aus dieser Bewegung der Waren zu den Kunden hin dann einen Vorteil machen kann, weil man eben rechtskonformer oder eben schneller ist als die Wettbewerber. Ein bisschen hat sich verschoben in den Jahren. Das Thema Regulatorik hat einen größeren Anteil bekommen. Also einfach deswegen, weil die Zollregelungen in Europa sich vereinheitlicht haben und deswegen auch und auch digitalisiert wurden. Also wo in den 90er Jahren noch Papier gedruckt wurde, ist halt heute nur noch eine digitale Meldung notwendig. Und natürlich haben sich in dem ganzen Bereich Exportkontrolle durch, ich sag mal, beginnend so mit dem Jahr 2001, die Regeln so verschoben, dass man viel stärker darauf achten muss, mit wem treibe ich Handel. Auch das muss kontrolliert werden. Die Anschläge in New York haben damals sicherlich einen Impact gehabt, schon, dass sich das verändert hat. Und wir spüren es bis heute, dass natürlich Länder wie der Iran oder zum Beispiel jetzt in Russland bestimmte Gruppen auf Sanktionslisten landen, ja, und diese Pakete dann geprüft werden müssen. Das sind Geschäftsfelder, die gab es in den 90er Jahren, als ich angefangen habe, noch nicht dort. Das kam dazu. Aber es bleibt im Großen und Ganzen dabei. Es geht darum, den Unternehmen, die einen Handel betreiben wollen, die was herstellen und verschicken, den Warenverkehr zu vereinfachen. Und zwar mit digitalen Produkten, mit digitalen Lösungen. Vielleicht eine zweite Änderung, die sich ergeben hat, war, dass man früher natürlich Software gebaut hat und zum Kunden gefahren ist, die installiert hat. Heute wird sowas aus der Cloud zur Verfügung gestellt und das ist natürlich auch ein großes Feld von uns, dass wir diese Cloud-Services eben auch, dass wir die es eben auch selber betreiben und auch die Cloud-Services herstellen, ja.
Dann sind Sie mit dem Markt gegangen und wie es klingt, sind Sie wahrscheinlich, sind Sie ein Vorreiter der Digitalisierung gewesen oder ein Unternehmen, was
Ich würde
die
mal sagen,
Digitalisierung in diesem Bereich Warenbewegung vorangetrieben hat, oder?
ja, wir waren auf jeden Fall mittendrin. Es gibt natürlich immer noch genügend andere, die das auch tun. Ganz vorne dran natürlich auch die SAP, die natürlich sehr viel da schon tut. Ne? Wir sind ein bisschen nischiger, ein bisschen spezieller vielleicht unterwegs. Und das macht dann am Ende vielleicht auch aus, diese Nischigkeit zu sagen, ah, aber wir sind Spezialisten für dieses Transportmanagement oder für das Customs Management oder für das Trade Compliance Management. Ja.
Ja, spannend, spannendes Feld, spannendes Spezialfeld. Was mich ja fasziniert hat, als bevor wir das erste Mal in Kontakt waren, ist, dass Sie aus meiner Wahrnehmung einer der Top-Arbeitgeber in Deutschland sind. Sie haben auf kununu einen Score von 4,7 auf der 5er-Skala mit einer Weiterempfehlungsquote von 100% und das ist jetzt auch keine kleine Zahlenbasis. Also, wenn ich es richtig gesehen habe, über 750 Bewertungen und das ist schon Benchmark-Niveau. Ich habe mal so ein Zitat gehört, ne, wenn man jemand auf dem Gipfel eines Berges stehen sieht, dann weiß man, dass er dort nicht hingefallen ist. Was haben Sie getan, um dorthin zu kommen? Also es war bestimmt kein Zufall. Das meine ich damit.
Ja. Ich glaube auch, dass es kein Zufall ist, aber es ist jetzt wahrscheinlich auch nicht diese eine Strategie oder ein bestimmtes Handwerkszeug, das man angewandt hat, um das zu erreichen, sondern es ist ein Zusammenspiel von verschiedenen Dingen. Ich glaube zum einen, das, was ich vorhin schon erwähnte, die kulturelle Grundausrichtung, diese Offenheit, diese Neugier, den Menschen offen gegenüberzustehen, macht etwas aus, dass Menschen dann auch gerne da sind, wo sie sind. Bin nicht umsonst auch 26 Jahre da. Das hat auch seinen Grund darin, dass ich mich wohlgefühlt habe da drin. Also Kultur spielt eine große Rolle. Ich denke, wir werden auf die Aspekte vielleicht gleich noch ein bisschen eingehen können. Ein zweites ist natürlich, dass man auch an der Organisation arbeitet. Also wir haben kontinuierlich, seit ich da bin, am Anfang habe ich noch weniger mitgewirkt daran, später, so ab 2004, 2005 schon sehr viel die Organisation immer weiterentwickelt auch. Uns Zeit genommen zu überlegen, wie muss eigentlich dieses Unternehmen funktionieren. Wir stehen jetzt wieder vor der nächsten Iteration, wo wir es wieder nochmal neu drehen, ja, und uns immer überlegen, wie muss es eigentlich sein, dass es leicht ist, zusammenzuarbeiten und nicht, und dass es vor allem leicht ist, so zusammenzuarbeiten, dass ein Mehrwert für die Kunden draußen entsteht. Also ich denke, das ist ein zweiter Aspekt neben dem kulturellen, das da dran ist. Und das dritte ist dann vielleicht doch noch sehr, sehr handwerklich, dann doch auch, wir wollen das so, wie wir sind, auch nach draußen entsprechend spiegeln und spielen. Und das nehmen sich ja alle vor, irgendwie mit Employer Branding so ein bisschen auch zu zeigen, wie sie sind. Und wir achten da ein bisschen drauf, dass wir sagen, nee, wir wollen nicht irgendwie nochmal irgendwie vom Tischkicker und von der Obstschale und von so einem flachen Hierarchien reden. Das gibt's alles bei uns, aber darüber müssen wir gar nicht reden, ja, sondern wir wollen eigentlich, das ist so ein bisschen das Leitbild, dahinter zu sagen, wir wollen das, was die Menschen, wenn sie bei uns in die Büros kommen, spüren, was sie riechen, ja, was sie schmecken, wenn man so will, ne? Das soll auch über die Kanäle nach außen fließen. Und das ist so ein bisschen ein Kniff da drin. Es klingt wie ein Kniff, aber ist natürlich nicht. Zu sagen, lass uns anders darüber nachdenken, was wir spielen nach außen. Eben nicht die Facts wie Überstunden werden bezahlt oder Obstkörbe, sondern eben, wie kann man den Geschmack eigentlich in Worte gießen, ja? Also die drei Ecken, Kultur, Systemarbeit und das dritte, ein bisschen anders die Dinge kommunizieren, andere Schwerpunkte setzen beim Kommunizieren, als es vielleicht andere tun.
Vielleicht können wir da nochmal auf die beiden, vor allen Dingen auf die beiden, auf Punkte 2 und 3 nochmal eingehen. Also kulturelle Grundausrichtung, glaube ich, habe ich ja verstanden, und das ist auch sehr stark das, was halt in diesem, was diese Herzlichkeit in diesem Zitat von Herrn Belz dann auch sich widerspiegelt. Und das haben sie sich erhalten. Das ist natürlich auch spannend zu sehen, wie erhält man das, wenn ein Unternehmen so schnell wächst. Ich würde aber trotzdem gern an dieser Stelle jetzt mal auf den zweiten Punkt, nämlich Organisation, Entwicklung, da reden ja auch viele von Organisationsentwicklung. Also der ganze Stäbe für Organisationsentwicklung in vielen Unternehmen. Transformation, überall Transformation. Also wird ja überall gesagt. Und Sie sagen, das ist bei Ihnen ein kontinuierlicher Prozess. Sie arbeiten jetzt gerade an der nächsten Stufe. Was sind da so die wesentlichen Meilensteine gewesen seit 2004, 2005, wenn es um die Organisationsentwicklung geht?
Wir haben uns den Dreh rum sehr stark mit Projektmanagement beschäftigt. Das war der Startpunkt. Das ist vielleicht ein bisschen misleading jetzt, weil man denkt, ja, Projektmanagement ist ja was ganz anderes. Aber wir sind über die Beschäftigung mit, wie man Projekte macht, eigentlich sehr schnell an systemische Denker herangekommen. Gerhard Wohland ist einer, der so ein Systemdenker, der ein Buch geschrieben hat, auch Denkwerkzeuge für Höchstleister. Und über ihn an den Nils Pflegigen, der nennt sich ja selbst ein Management-Exorzist, glaube ich, hat er sich irgendwann mal genannt, ne? Ein Organisationsberater. Und beide haben eben sehr stark darauf abgehoben, dass man die Dinge unterscheiden muss, die man tut, ne? Und das war für uns so ein Schlüsselelement zu sagen, ja, okay, lass uns schauen, wo wir geschützte Räume herstellen müssen, die vielleicht auch außerhalb einer Linie funktionieren, die Freiheitsgrade haben, bei denen Geschwindigkeit und auch Reaktionsfähigkeit gegenüber dem Marktbedürfnis sehr weit im Vordergrund stehen. Und lass uns auf der anderen Seite da, wo wir mit Prozessen, mit klaren Abläufen drin sind, auch die Überraschung immer weiter noch oder die Variabilität auch immer noch weiter reduzieren, sodass sie möglichst effizient ablaufen. Und uns immer wieder anzuschauen, fällt etwas eher auf diese überraschende Seite oder auf die standardisierte Seite. Ne? Wir haben das zwar mit Rot und Blau unterschieden, das haben wir irgendwie aus den Büchern auch so ein bisschen rausgezogen. Und
So
damit
nennt das
fing das
Gerhard
auch.
Wohland, glaube ich, ne? Der spricht von Blau und Rot.
Genau. Und aus diesem Startpunkt von dem Projektmanagement her kommend, haben wir das immer weiter eigentlich getrieben und geguckt, okay, wie können wir das, was wir tun, möglichst wertorientiert für den Kunden machen, ohne dabei bis zu viel Organisation auch aufzubauen. Eine Leitlinie ist immer wieder, lass es uns einfach machen. Ne? Also nicht irgendwie noch mal, jetzt bauen wir halt noch was dran, weil wir jetzt sind wir international, jetzt brauchen wir doch mal irgendwie einen Überbau, der irgendwie über die Ländergesellschaften geht. Und also Meilenstein war sicherlich dabei nochmal die Jahre 2009, 2010. Wir hatten ein unglaubliches Wachstum durch die Digitalisierung im Zoll von 500 auf über 7000 Kunden in dieser Zeit. Womit einherging eine starke Prozessorientierung, Standardisierung. Man muss, wenn man mit 7000 Kunden Updates aushandeln muss, hat man was ganz anderes, als wenn man mit 500 das machen muss. 500 ist auch schon anstrengend, aber 7000 ist eine andere Nummer.
Ja, klar.
Und da haben wir sehr viel in Standardisierung, in Prozesswesen gemacht und dann sind ein bisschen gefühlsmäßig stärker auf die blaue Seite gerutscht und haben die rote vernachlässigt. Ne? Und das haben wir danach dann wieder aufgeholt, sage ich mal, von 2014 bis 2000, im letzten Jahr bis vor 5, 6 Jahren ungefähr, haben wir sehr stark daran gebaut, wieder eine Organisation zu schaffen, die viel näher an der Marktorientierung ist und viel schneller auch sich drehen kann, indem wir halt einfach wertschöpfende Zellen geschaffen haben, die mit Märkten interagieren. Anfangs waren das regionale Zellen, dass man gesagt hat, ja, im Bayerischen oder im Norden machen wir eine Zelle. Ne? Später haben wir das wieder in überregionale Gruppierungen aufgelöst, weil wir sonst an jeder Ecke von Deutschland alle Spezialisten haben hätten müssen. Ne? Und da haben wir das dann eher in einem Community-Modell überführt, wo wir gesagt haben, wir haben eigentlich keine festen Zellen, sondern wir haben Communities, die Wissen tragen und dort kann man sehr schnell sich austauschen. Also das waren so Veränderungsprozesse. Sicherlich noch ein Meilenstein dazwischen war, als der Herr Bell sozusagen aus dem Unternehmen ausgeschieden ist und die Vertriebsorganisation komplett umgedreht wurde von uns, dass wir von einem sehr starken einzelvertriebsorientierten Dings in ein gruppenorientiertes Vertriebsmodell eingestiegen sind. Auch Provisionen zum Beispiel dort gestrichen haben und gesagt, es gibt keine Provision mehr bei uns. Ne? Wir arbeiten alle fürs Gemeinwohl sozusagen, weil das Unternehmen erfolgreich ist. Also das sind so Sprungpunkte sind es nicht, aber Meilensteine gewesen, an denen wir was verändert haben. Und vielleicht noch ein Bezug zu jetzt und heute. Wir sind aktuell dabei. Wir haben uns ein Dreivierteljahr lang überlegt, wie denn diese gewachsene Struktur jetzt, die mit verschiedenen Organisationseinheiten funktioniert, wieder einfacher gestaltet werden kann, auf weniger Elemente reduziert werden kann, so dass wir heute dran stehen zu sagen, wir bauen jetzt im nächsten halben Jahr das so um, dass alles im Unternehmen wieder auf drei gleichförmigen oder auf drei gleichen Elementen aufsetzt, eine Unit, eine Gruppe von Menschen, die zusammenarbeiten, auf Rollen, also Verantwortlichkeiten und Aufgaben, die sozusagen fokussiert sind. Und das dritte nennt sich Self. Das ist für den Softwareentwickler natürlich so ein schöner Begriff, Self, ich selbst, also Eigenverantwortung, Eigenorganisation, auch sehr stark orientiert daran, welchen Wertbeitrag leiste ich für das Unternehmen. Diese drei Elemente sozusagen, mit denen wollen wir das
Können Sie nochmal
komplett
wiederholen? Also es war Self, habe ich
Unit.
verstanden, Rollen, also die Units,
Genau,
ja.
genau. Also Self konzentriert sich auf ich als Person im Unternehmen mit verschiedenen Blickwinkeln, mein Wertbeitrag fürs Unternehmen, mein Wertbeitrag für meine Units, in denen ich bin, mein Wertbeitrag für mich selber, ne? Und auch bin ich selber auch gut genug in dem, was ich kann, bin ich auch in Balance mit mir selber. Und der vierte Blickwinkel beim Self ist das Außenrum, was ist in meiner Familie, ne? In meinem Freundeskreis, in meiner Umwelt. Auch wenn das nicht in Balance ist, diese vier Blickwinkel, dann kippt es irgendwann und dann fällt auch die Leistungsfähigkeit jeder Person irgendwo hinten runter. Und deswegen legen wir so viel Wert auf dieses Self. Dann eben die Rollen im klassischen Sinne. Ja, ich habe eine Rolle und da habe ich eine Verantwortung, eine Aufgabe und das kann man beschreiben. Und ich sollte auch nur die Rollen haben, wo ich was drin leiste und Rollen, in denen ich sozusagen nur aus historischen Gründen bin, die können auch weg.
Das
Und
ist da, wo sie vereinfachen, ne? Wo sie dann
genau.
womöglicherweise sich Dinge entwickelt haben und wo man dann genau hinguckt und sagt, das müssen wir jetzt ein bisschen streamlinen, weil es ist wie
Genau.
aufräumen, so ein bisschen.
Genau. Und das dritte Element dann halt die Units im Sinne von Zusammenarbeit, Kollaboration mit Commitment in einer kleinen Gruppe. Und das können langlaufende Units sein, die irgendein, sage ich mal, klassisch zum Beispiel ein Vertriebsteam könnte das sein oder ein Serviceteam. Ne? Das kann aber auch ein sehr großes Projekt sein, wo man sagt, okay, die nächsten 2 Jahre entwickeln wir eine neue Software, dann brauchen wir auch eine committed Unit. Und Mensch ist eben in 2, 3, 5, 8 Units und die müssen untereinander miteinander ausmachen, welche Mission verfolgen wir, wie sieht das Commitment des Einzelnen aus, wie wollen wir zusammenarbeiten. Und nochmal, wie gesagt, auf diese drei Elemente, Self, Unit, Rolle, das sind die Elemente, auf denen wir das bauen. Das ist das Aktuellste, wo wir dran sind und wir planen im März nächsten Jahres dann sozusagen mit dem gesamten Unternehmen auf einen Schlag dann auch live zu gehen mit dem Konzept.
Spannend. Das wird
Ja,
dann
sehr
sozusagen,
spannend.
aber wie ist das, es gibt ja unterschiedliche Kulturen. Es gibt ja Kulturen oder Unternehmen, die sehr stark auf Veränderung ausgerichtet sind, also wo die Mitarbeitenden es gewohnt sind, dass sich immer wieder was ändert. Und dann gibt es andere, bei denen ist das immer ein Kraftakt. Wie ist es bei Ihnen? Also ist das eher eine Sache, wo die Leute sagen, ja, endlich neue Veränderungen, weil es wird mal Zeit, oder sagen Sie, das ist ja ganz normal. Also da schucke mit der Schulter, und weil wir haben kontinuierlich Veränderungen, und da ist das jetzt halt die nächste.
Sowohl als auch ist die Antwort.
Okay.
Also wir haben eine Menge Menschen, die begeistert sind, dass sie immer wieder in was Neues auch reinkommen dürfen. Und sich, weil Veränderung heißt ja auch, sich auf was Neues einlassen, entstehen neue Chancen, neue Möglichkeiten. Das ist für viele sehr reizvoll. Wir haben aber auch, das muss man einfach auch anerkennen, natürlich Menschen, die sagen, ich habe jetzt dreimal eine Veränderung schon gemacht. Ich würde jetzt mal gerne einfach 2, 3, 4 Jahre einfach vor mich hinarbeiten und nicht schon wieder neu denken müssen in der nächsten Veränderung. Dieses Spannungsfeld haben wir und das adressieren wir auch, da reden wir drüber, da gibt es Veranstaltungen dazu. Ich habe mit Marion King, auch so eine Inspiratorin von uns, die hat mal vor vielen Jahren auf einer Veranstaltung gesagt, Change ist jetzt immer. Und das ist so ein Slogan, den wir immer wieder auch zitieren und sagen, es gibt keine Zeit mehr ohne Change. Es ist immer Veränderung. Die Frage ist nur der Intensität, der Dichte, der Geschwindigkeit, ja. Und wie können wir das jetzt so hinbekommen, dass es für die, die gerade keine große Geschwindigkeit vertragen, sage ich jetzt mal, für die, dass es sich für die in so einem Slow-Mo-Modus bewegt und für die anderen, die eigentlich noch im Überschall unterwegs sein müssen, dass die das Gefühl haben, ja, ich kann hier auch vorwärts und ich werde hier nicht gebremst von den anderen. Aber das sind wir bei einer großen Führungsaufgabe und das ist, um nochmal auf den Wohlan zurückzukommen, der unterscheidet ja sehr klar zwischen Führung und Leitung. Und das ist uns auch sehr wichtig zu sagen, ja, wir reden hier über Führung, wir sagen, wir machen nicht die Ansage, ihr müsst jetzt alle schneller euch verändern. Ja. Das wäre ein Leitungsansatz sozusagen, das zu verordnen, was natürlich nicht funktioniert, sondern es geht darum, sehr nah an den Menschen zu sein, viel mit dem Why zu arbeiten. Warum machen wir die Dinge? Welche Gründe hat das Ganze? Welchen Benefit hat es fürs Unternehmen und damit natürlich auch für dich? Und welche Benefit hat es auch direkt für dich, ohne dass das Unternehmen davon betroffen ist? Ne? Also zum Beispiel sich entwickeln zu können, Entwicklungschancen zu haben, neue Felder für sich zu entdecken, neue Kompetenzen zu entwickeln. Das sind ja direkte für jeden Einzelnen tolle Wertmöglichkeiten, die es hat.
Das heißt, sie investieren schon eine ganze Menge Zeit und Energie auch darin, eben die verschiedenen Mitarbeitenden mitzunehmen und die verschiedenen, und das ist ja wie in der Schule, wo ich Schüler habe, die ganz weit vorne sind und deren Bedürfnisse muss ich erkennen und als Lehrer, ne, und dann muss ich natürlich auch gucken, es gibt Leute, die kommen nicht so, Schülerinnen und Schüler, die kommen nicht so mit, um die muss ich mich auch kümmern. Und dann gibt es die, die sozusagen in der Mitte sind, auf die ist meistens das System ausgerichtet. Und die müssen natürlich auch zufrieden sein, aber das Schwierige sind immer diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Aber das ist bei Ihnen sehr bewusst und wird bei Ihnen sehr bewusst gestaltet.
Ja. Ich denke, das ist halt auch ein Investment, das das Unternehmen machen muss, um zukunftsfähig zu bleiben, um resilient zu sein. Veränderbarkeit ist eine der Hauptaufgaben oder Hauptherausforderungen, die viele Unternehmen haben, sich den Umständen anzupassen. Man muss ja nur gucken, was im letzten halben, dreiviertel Jahr passiert ist in der Welt, durch entsprechende Reaktionen aus zum Beispiel USA, wie viel Veränderung notwendig ist und wenn man da nicht gut aufgestellt ist, sich verändern zu können, also wenn der Stab sozusagen eher bricht, als dass er sich verändern kann, ja, oder verbiegen kann, dann kann man in Probleme kommen. Also Veränderbarkeit ist für uns ein wichtiges Kriterium, ja.
Ein wichtiges Kriterium auch für nachhaltige Unternehmensentwicklung, weil man
Genau,
sonst
ja.
mit dem Veränderungstempo der Umwelt nicht
Genau,
klarkommt.
ja.
Sehr spannend. Auch danke für den Einblick auch in das, was Sie jetzt gerade vorhaben. Der zweite Punkt war ja, wie Sie Employer Branding betreiben, würde man jetzt so sagen. Oder Sie haben es schön ausgedrückt, wie wir unser Innen nach außen spiegeln. Und da haben Sie gesprochen davon, dass es nicht unbedingt um irgendwelche äußerlichen Erkennungsmerkmale gibt, die es vielleicht auch gibt, wie Benefits etc. pp., Obstkörbe, Strukturen, vielleicht Zeitmodelle oder was auch immer, sondern Sie haben gesagt, wir wollen das, was Mitarbeiter hören, fühlen, schmecken, das wollen wir vermitteln. Wie tun Sie das? Also das ist ja ein hehres Ziel, das zu tun, genau dieses Gefühl zu vermitteln. Was machen Sie anders als andere, um das zu tun?
Glaube, ich kann nicht beschreiben, was wir anders machen. Ich glaube, ich kann nur versuchen, den Raum aufzuspannen, indem wir Dinge tun. Und wie wir das machen, das ist dann sehr situationsbedingt. Ne? Und ein großes Teil davon gehört natürlich daran, dass wir sagen, wir vertrauen sehr stark darauf, dass die Menschen auch das, dass die einfach das auch richtig machen, weil die sind ja alle nicht auf den Kopf gefallen. Ja? Also wenn ich das meinen Mitarbeitenden unterstellen würde, dass sie auf den Kopf gefallen sind, dann hätte ich wahrscheinlich die falschen Menschen ausgewählt. Ne? Also erstmal, Vertrauen ist, das spielt eine große Rolle. Aber vielleicht, um mal ein Beispiel zu machen, wie wir es anders machen, in Anführungszeichen. Wir haben auf unserer Website versucht, unsere Werte auch drauf zu schreiben. Das tun ja viele Unternehmen. Ne? Wir schreiben, ja, bei uns ist Authentizität und Offenheit und Vertrauen. Das sind so die Sachen, die eigentlich alle hinschreiben. Und wir haben uns überlegt, was können wir tun, um das so zu formulieren, wie wir es sehen. Ja? Und da haben wir zum Beispiel aus dem Authentizität eben gesagt, wir schreiben nicht hin Authentizität, sondern wir schreiben hin sei du. Ne? Und erst den Text darunter referenzieren wir drauf, dass Authentizität jedem das Beste geben lässt, sich selbst. Oder anstatt Vertrauen hinzuschreiben, ist die Überschrift bei uns machen lassen. Weil Vertrauen öffnet Räume und ermutigt zu gestalten. Also wir versuchen mit anderen Worten zu spielen, um einen Kontext herzustellen, auch mal Nachdenken anzuregen. Was meinen denn die da damit? Und in dem Moment entsteht im Kopf ein Bild und ich hoffe dann auch der Geschmack dazu, das transportiert das. Ne? Das ist jetzt vielleicht ein wirklich kleines Beispiel, aber das ist eben, und dann ringen wir lange darum, schreiben wir jetzt wirklich nicht Vertrauen hin, weil das hat natürlich, was Suchalgorithmen angeht und diese ganzen Themen, die im Web funktionieren, natürlich Nachteile, weil das natürlich der Begriff dann nicht auftaucht oder nur untergeordnet auftaucht. Aber wir versuchen eben mit einer anderen Formulierung daran zu gehen.
Also
Was
mit einer
wir auch.
Formulierung, wo damit man aus dieser Beliebigkeit rauskommt. Also das ist ja so ein bisschen
Genau.
das Problem mit diesen Werten schon seit Dekaden, ne? Früher hat man mal
Ja.
gesagt, ja, da werden wieder Poster aufgehängt. Und diese Poster, die sind halt Poster und das war es, ne? Also,
Ja.
und dann gibt es diese Sprüche, ja, da wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben. Das ist jetzt mal wieder irgendwie eine Werteinitiative, eine Kulturinitiative. Aber ändert tut sich nichts. Und
Genau.
sie machen es eher, sie sprechen oder sie sind wahrscheinlich im Dialog untereinander und überlegen, wenn wir über Vertrauen reden, was bedeutet das bei uns? Wie wird das gelebt? Woran kann man feststellen, dass Vertrauen da ist oder nicht da ist? Und das versuchen sie in Worte zu fassen. Ist das, habe ich
Genau.
das richtig verstanden?
Genau, das ist es. Und dadurch entsteht eine andere Beschreibung, andere Worte auch da drin. Also ich denke, wir spielen sehr gerne mit Sprache auch. Das ist ein wesentlicher Teil. Übrigens auch eine große Herausforderung für uns als zunehmend internationales Unternehmen, mit dieser Sprachlichkeit zu spielen. Das funktioniert nicht in jeder Sprache gleich. Und das ist gar nicht so einfach. Aber das ist eher eine Herausforderung, mit der wir uns jetzt umtun müssen, als das ist. Aber das Spielen mit Sprache ist ein großer Teil da davon, wie wir es tun. Und auch mit welchen wir setzen sozusagen an und sagen, wie können wir, wenn wir sowas entwickeln, auch andere Denkräume aufmachen. Ich habe mal vor einigen Jahren, hat man gesagt, wir müssen überlegen, wie wir arbeiten, einen anderen Zugang finden. Und ich habe dann gesagt, ich möchte eigentlich, dass wir als Unternehmen sowas werden, wie das Bauhaus in den 20er Jahren für die Architektur und für die Kunst war, ne? Das Bauhaus in Weimar. Ne? Und gesagt, wir wollen das Bauhaus des guten Arbeitens werden. Und dann kriegt man erstmal große Fragezeichen in den Augen, weil die Leute denken nicht an dieses Bauhaus, sondern an den Heimwerkermarkt. Ne? Und dann kommt man an den Punkt. Und dann kommt man an den Punkt, dann stellt man das, also dann ist es halt was, wo mir dann viel dran liegt, zu sagen, okay, ich mach mal was, ich erzähle euch mal eine Stunde lang, ich mache einen Vortrag darüber, was ich über das Bauhaus damals, aus den 20er Jahren habe, um Akzente zu setzen, zu sagen, okay, was ist denn da passiert damals eigentlich? Was haben die gemacht, diese verschiedenen? Und dann lasst uns hergehen, wie können wir das, was die gemacht haben, übertragen zu uns? Und dann entsteht auf einmal ein Denken, Spielraum, wo man natürlich dann anfängt, naja gut, also wir müssten ja nicht unbedingt auf Personalmessen gehen, wir können ja auf andere Veranstaltungen gehen und dort einen Escape Room mit unseren Themen anbieten und so Leuten sozusagen einen Raum anbieten, uns kennenzulernen. So Zeugs entsteht dann aus so einem Denkraum raus. Oder die Frage halt, okay, Wir wollen keine Stellenanzeigen mehr nach draußen posten, weil wir gar nicht, wir suchen gar niemanden. Ja? Wir wollen transportieren, dass wir niemanden suchen, sondern wir wollen transportieren, dass wir gefunden werden wollen. Und mit diesem spielerischen Ansatz, ja, aber sehr kreativen Ansatz drehen wir die Dinge dann um und schaffen es vielleicht. Ich glaube schon, aber man weiß es ja immer, wenn man drinsteckt, einen anderen Employer Brand aufzubauen, als wie nur, wir haben eben Obstkörbe und bei uns steht Vertrauen ganz vorne.
Okay, ich verstehe. Also diese beiden Beispiele, ja, die sind ja sehr, sehr illustrativ. Sie haben im Grunde ja eine Metapher geschaffen, über das Bauhaus. Und wenn man sie erstmal verstanden hat, was sie dann, wo sie auch viel investiert haben, um das zu vermitteln, dann entsteht da ein komplett neue, ja, wie sie haben es Denkraum genannt, und in dem sich Leute auch wiederfinden können, vor allen Dingen, wo man dann auch einen Bezug zu kriegen kann und der natürlich dann auch wiederum sehr spezifisch ist. Also es gibt jetzt kein anderes Unternehmen, die müsste ich zumindest nicht, die von sich behauptet, wir wollen das Bauhaus für gutes Arbeiten werden. Aber damit haben sie natürlich Inspiration, schaffen sie Inspiration, weil Leute dann auch ins Denken kommen, ne? Was könnte das genau bedeuten? Oder was könnte das bei mir im Team bedeuten?
Genau, ja. Also Stichwort Employer Brand, so versuchen wir damit spielerisch mit viel Räumen, mit viel Denkräumen, mit viel Kreativität ranzugehen. Und vielleicht noch ein Aspekt dazu gebracht, was es auch vielleicht anders macht als in anderen Unternehmen. Bei uns gibt es jetzt kein Employer Branding Team. Ne? Es gibt nicht irgendwie innerhalb vom Marketing drei Leute, die jetzt für Employer Brand verantwortlich sind. Wir haben da schon eine Person, die sich hauptamtlich verantwortlich fühlt, aber wir sind eine Employer Branding Community im Unternehmen. Das heißt, wir adressieren das an alle 800 und sagen, von euch 800, wer sich engagieren mag, vielleicht auch mal nur für einen Zeitraum X, nehmt teil an dieser Community, weil ihr seid dieser Employer Brand. Ihr seid es. Und
Also
das
alle sind Teil
ändert.
der Community, der Employer Branding Community, ne?
Genau. Und es gibt halt viele, also alle Follower der sozusagen. Es gibt 10% sind Kontributoren, das ist, ne, und 1% sind Moderatoren, wenn man so will. Ne. Und also das kommt ziemlich genau hin, dass man sagen kann, ja, es sind so 50, 60, 70 Leute, die einen Beitrag leisten. Die einen werfen eine Kollektion für Hoodies und die nächsten überlegen sich halt das mit dem Bauhaus und die dritten machen den Escape Room und genau.
Ja, sehr spannend. Das ist wirklich ein anderer Ansatz als andere. Damit sind natürlich auch alle irgendwo beteiligt. Und dann bekommt auch das, dass sie auf Kununu eine hundertprozentige Empfehlungsquote haben, einen anderen Klang, weil da ist ja jeder irgendwo involviert darin, was es heißt, jetzt AIB zu empfehlen, ne? Also ich habe natürlich einen ganz anderen Bezug als, naja, ich bin halt ganz happy hier und kann ich mir gleich mal empfehlen, sondern der involviert in der Gestaltung A, der Organisation und B, auch der Kommunikation. Ohnehin schon. Soweit ich
Ja,
möchte.
vielleicht das noch dran gefügt, weil das klingt jetzt so ein bisschen nach hier sind 800 Leute, die brennen alle für dieses Unternehmen, die tanzen alle sozusagen auf irgendeine Veranstaltung. Es ist natürlich nicht so, dass hier alle 800 sich auch nach außen entsprechend so sichtbar machen. Es gibt auch Menschen, denen das einfach nicht liegt oder die sagen, ich mag nicht so vorne, ich mag das nicht so nach außen spielen und so weiter. Oder auch Menschen, die sagen, na ja, meine Vorstellung von Arbeiten ist eigentlich doch noch ein bisschen eine andere. Na, ich will mich jetzt nicht in die vorderste Front dieses Arbeitsmodells stellen. Also das ist nicht so, dass wir da nicht auch, ich möchte nicht sagen Konflikte, aber doch Dialoge, Auseinandersetzungen haben. Ne? Es ist nicht so, dass hier alle so gehirngewaschen wären und in diese Richtung sind, überhaupt mitnichten. Ne? Aber, und dann sind wir wieder bei der Offenheit und beim Vertrauen, eben einen guten Umgang damit pflegen und sagen, okay, wir diskutieren dann auch drüber. Und dadurch wird das ja auch geschärft wieder, das Ganze.
Eine nächste Frage hängt sich an einem Martin-Luther-Zitat auf, was mich sehr inspiriert hat, als ich das vor 2 Jahren gehört habe. Das ist nun mal mehrere hundert Jahre alt, aber einen Teil haben Sie auch schon beantwortet, würde ich sagen. Martin Luther hat mal gesagt, so habe ich es gelernt, wer aufhört, besser zu werden zu wollen, hat aufgehört, gut zu sein. Und das ist ja immer so, wenn man ein hohes Niveau erreicht hat, ist das immer die Herausforderung. Was tun Sie, um dort auf dem Gipfel zu bleiben und noch besser zu werden? Eins hat sie gesagt, sie organisieren oder sie entwickeln sie sind jetzt dabei, die neue nächste Iteration der AIB-Organisation zu implementieren und umzusetzen. Gibt es noch andere Dinge, die Sie tun, um noch besser zu werden?
Also da steckt natürlich schon so ein Wachstumsthema auch drin, in dieser Formulierung von Luther. Ne? Ist ja das Gleiche, wer aufhört zu wachsen, der wird sozusagen vergehen. Ne? Das ist ja, also auch als Unternehmen im Sinne von, wir sind ja verdammt dazu, immer zu wachsen. Ja? Und ich glaube immer, dass man halt dann sehr, sehr organisch an diese Dinge rangehen muss, wenn man auf Kosten der Ressourcen der Umwelt sozusagen das tut. Ne? In dem Fall wären das jetzt auf Kosten der Ressourcen der Menschen, die wir haben, wenn unser Wachstum aufgrund dessen wäre, dann würden wir daran auch eher zugrunde gehen oder scheitern. Ja, zugrunde gehen ist ein großes Wort, ja. Nee, was tun wir? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir lassen uns gerne von Momenten überraschen, würde ich mal sagen, und sagen, oh, hier ist jetzt was, mit dem müssen wir umgehen, ja. Und wir suchen mehr oder weniger aus diesen Krisen, aus den Schwierigkeiten, aus wo etwas nicht funktioniert, die Chance drin zu wachsen oder etwas anders zu machen. Das heißt, wenn man es überträgt auf das, was tun wir, um besser zu werden, ist, wir gucken nicht weg, so muss man es formulieren, ja. Wir gucken dahin, wo etwas ist, wo wir sagen, irgendwie ist es nicht ganz so, wie es vielleicht sein könnte, sollte oder müsste. Und das ist schon etwas, wo man ja manchmal auch sagen kann, dass wir blenden jetzt mal alles aus, wo es nicht so rund läuft. Wir müssen doch nach vorne gucken und zum Papier und eben. Nee, wir gucken schon immer wieder genau dahin, wo es weh tut, ja. Und bauen dann was draus, im Sinne von steckt eine Möglichkeit drin, was zu verbessern, ja. Und ansonsten, glaube ich, das andere ist einfach nicht aufhören zu schauen, was so in der Welt passiert, ne? Sich inspirieren lassen, auf Veranstaltungen gehen, Gespräche führen. Ich empfehle auch immer viel, viel zu lesen. Biografien sind ganz, ganz wunderbare Elemente, um was rauszukriegen. Ich habe eine große Leidenschaft für Musik und ich habe über Miles Davis und seine Aktivitäten in den 60er Jahren ein Buch gelesen. Und das hat mich so inspiriert, zum Beispiel da, was er seinen Mitstreitern damals, den jungen Leuten wie Herbie Hancock gesagt hat, wie sie musizieren sollen eigentlich, indem er ihnen gesagt hat, spiel weniger. Also die haben ihn alle immer beeindrucken wollen mit, was sie alles können auf ihrem Instrument. Und er hat gesagt, lieber Herbie, du sitzt jetzt mal hier an deinem Klavier und tust die rechte Hand unter den Popo, ne, und spielst nur mit der linken Hand. Ja. Und jetzt gucken wir mal, was da dabei rauskommt. Ne. Und diese Kleinigkeit zu sagen, den Leuten zu sagen, du musst mich nicht beeindrucken mit dem, was du mit allen Fingern kannst, sondern du musst mich beeindrucken mit dem, was du mit der Hälfte kannst. Ne. Wenn man das überträgt auf Führungsprinzipien, wie in Teams gearbeitet wird, ne, dann kommen auf einmal ganz neue Dinge raus. Und solche Inspirationen von außen, ne, das war jetzt über eine Biografie, das können Filme sein, das kann Kunst sein, das kann auch Sport sein. Ich habe sehr interessante Vorträge schon gehört von Fußballschiedsrichtern, die gesagt haben, wie pfeift man eigentlich so ein Champions League-Finale? Und in welchem Tunnel muss man sich da bewegen und auf was muss man achten? Auch das sind tolle Inspirationen. Neugierig bleiben, möglichst schräge Dinge, die man immer denkt, was hat denn das jetzt mit mir zu tun, mit meinem Unternehmen, mit Führung zu tun, das versuchen in Relation zu setzen. Und ich glaube, das ist das, was es am Ende dann heißt, auch dran zu arbeiten, besser zu werden, wenn man einfach mit neuen Gedanken, neuen Ideen da reinkommt. Ja.
Was ich da mitnehme, ist das erste, mit das erste, was Sie gesagt haben, was Sie fasziniert hat, als Sie zu IB gekommen sind, war das Stichwort Offenheit. Und das zieht sich für mich so wie so ein roter Faden durch, ne? Also offen füreinander, offen für neue Möglichkeiten, offen dafür, etwas zu lernen, wo Dinge nicht gut sind, offen sich inspirieren zu lassen. Also das scheint so ein bisschen der, also zumindest ein roter Faden zu sein, der das Arbeiten bei Ihnen, bei AEB ausmacht und der ja vielleicht irgendwo ein ganz prägendes Element ihrer Kultur und vielleicht auch ein Erfolgs, also ich würde jetzt mal denken, es ist ein Erfolgsfaktor, weil diese Neugier und Offenheit ist ja immer auch ein mutiges Vorgehen. Also da steckt für mich einerseits Mut drin und andererseits habe ich von einem Meditationslehrer gelernt, dass das Antidot gegen Angst Neugier ist. Also nicht Mut, sondern Neugier, ne? Also, aber diese Neugier wiederum heißt natürlich auch, dass ich einen gewissen Mut habe, immer mal wieder links und rechts und woanders hinzugucken.
Ah, ja, absolut. Ich würde das auch sagen. Neugier ist ein zentrales Element, das also mich persönlich sehr antreibt. Ne? Und ich glaube auch, dass viele Menschen bei uns das auch sehen, dass man damit einfach viele Sachen erreichen kann. Ja. Hat ja auch für den, ich sage jetzt mal, den trockeneren Business-Anteil auch einen Großteil da drin. Wenn
Klar.
ich neugierig bin, was dieses Unternehmen, dem ich was verkaufen will, dem ich ein Angebot machen will, was das eigentlich tut, verstehe ich doch viel besser, welchen Beitrag ich leisten kann und kann eigentlich das viel besser platzieren. Oder eben auch sagen, ich kann nichts für dich tun, ich konzentriere mich auf was anderes. Das gehört halt auch dazu.
Neugier, Offenheit. Das nehme ich auf
Ne?
jeden Fall mit. Ich glaube, das ist etwas, was unheimlich vielen Organisationen guttun würde. Also Sie haben es ja selber ein bisschen im Kontrast genannt, ne? Dass man häufig sagt, ach, alles zu viel, ich muss ja jetzt weggucken, ich muss mich fokussieren, einfach auf das, was jetzt gerade ansteht. Ja, natürlich, ne? Muss man häufig ja auch. Gleichzeitig, wenn man eben wegguckt, gerade wenn Sachen nicht funktionieren und wenn man nicht so wie Sie das, so wie Sie das transportiert haben, wie Sie das tun, dass Sie herausfordernde Situationen als Lernchancen eben auch wahrnehmen. Das ist ja also man spricht ja häufig so vom Framing, ne? Das ist ja ein Framing, ne? Und das ist ja kein Wegreden dessen, ne? Da gibt es ja Leute, die sagen, warum soll ich immer irgendwie Probleme als Herausforderungen bezeichnen? Das sind doch Probleme. Und da fehlt dann das Verständnis, dass das natürlich gar kein Weg ist, wenn nicht das Herausforderung, sondern dass es eher ein anderer Blickwinkel ist. Und den scheinen Sie bei sich ziemlich stark implementiert zu haben. Wenn ich bei Ihnen ins Haus käme und ich würde mir jetzt einfach völlig beliebig auf 10 Leute zugehen und würde die befragen, warum sie lange bei AIB sind, was wären die Top 3 Gründe, die ich vermutlich von denen hören würde?
Die Top 3 Gründe. Ich glaube, das ist ganz langweilig, weil den einen haben wir jetzt schon ein bisschen hin und her gekaut. Das Thema mit der Offenheit. Ich glaube, dass das für viele einfach was ist, wo sie sagen, na klar, ich habe dort einfach Entwicklungsmöglichkeiten, weil man eine Offenheit hat, da auf mich zu hören, was brauche ich eigentlich, welchen Beitrag kann ich leisten. Ich glaube tatsächlich, Vertrauen ist ein ganz, ganz zentrales Element, wo wir uns sehr darum bemühen. Dass wir einfach sagen, ihr seid, man sagt immer so gern, wie Unternehmer im Unternehmen, ja, das klingt so ein bisschen dahergestellt, denke ich immer. Es steckt aber was Wahres drin, wenn ich immer sage, die Menschen bei uns, die kriegen Kinder, die machen Weltreisen, die planen Hochzeiten, die bauen Häuser, tun wir in Baden-Württemberg, ja, wir Schwaben sehr gern, ja. Die pflegen Eltern, die kümmern sich. Die übernehmen Verantwortung in ihrem Leben. Und warum sollten diese Menschen beim Durchschreiten der Unternehmenstür sozusagen das abgeben, was sie da können? Ne? Im Gegenteil, die haben das doch. Die haben doch dieses Rüstzeug. Und ich muss ihnen den Raum geben, den Rahmen geben, damit sie mit dieser Verantwortung auch im Unternehmen umgehen können. Mit so Konsequenzen wie, dass wir halt keine Reisekostenregelung haben zum Beispiel, also das ist bei uns halt jeder entscheidet auf Basis seiner eigenen Gutdünken, was jetzt richtig ist. Ne? Wir haben keine Urlaubsanträge, weil wir sagen, ihr müsst doch untereinander auskommen in eurer Unit, in eurem Team, in eurer Gruppe, wo auch immer. Ne? Und wenn da jetzt einer sozusagen immer die Filetstückchen von den Ferientagen sich nimmt, dann wird die Gruppe eine Reaktion darauf haben. Ihr redet miteinander, ihr macht es aus und ihr findet in 95% der Fälle wahrscheinlich eine gute Lösung. Und wo ihr keine gute Lösung findet, da gibt es Menschen, die euch im Zweifelsfall mit Rat und Tat zur Seite stehen. Aber ihr entscheidet es. Das ist dieses Vertrauen, dass die Menschen ihr Leben schon im Griff haben. Ja, und das ist wahrscheinlich das Zweite. Also die Offenheit und das Vertrauen sind, glaube ich, ganz, ganz wesentliche Teile. Ja, ich weiß nicht, das Dritte, gibt es was Drittes in Top 3? Ich glaube, in der Liga, wie die anderen zwei Sachen, das spielt einfach nichts mehr. Das heißt, das sind die Top 2, und ich würde jetzt nichts Drittes finden, was ich. Es gibt ganz viele Sachen, die mir einfallen würden, ne? Dass die Leute merken, dass man auch ein bisschen crazy sein kann und sowas. Aber das ist nicht in den Top. Ne? Das betrifft dann wieder ein paar, ne? Und nicht alle. Ja.
Wie ist das? Ich möchte jetzt nicht spekulieren, ne? Aber die Firma Gallup führt ja immer so einen Engagement-Index durch. Und da ist eine Frage drin, die sehr stark mit der hohen emotionalen Verbundenheit korreliert. Und das ist dort, wo ich arbeite, so ähnlich. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Dort, wo ich arbeite, finde ich auch, habe ich auch Freunde gefunden. Also was ich damit sagen will, ist auch, wären auch die Menschen, die dort sind, möglicherweise oder die Beziehung, die ich am Arbeitsplatz habe, wäre das vielleicht auch einer, zumindest in den Top 5 oder so, mit drin.
Oh, ja, unbedingt, ja. Ich habe viele Jahre gesagt, ich könnte mit 2 Dritteln der Menschen, die ich hier kenne, könnte ich privat befreundet sein, ja, wenn ich es denn zeitlich hinkriegen würde. Ne? Jetzt ist bei 800 Leuten, dann muss man aufpassen, dass man nicht nur Hybris verfällt, aber jetzt darf man das einfach linear fortschreiben. Ne? Aber ich
Ja.
würde bestimmt ein paar hundert finden, also vielleicht 200, 300 von denen, die da sind, wo ich sage, mit denen würde ich mich anfreunden können, wie Freunde, ja. Und tatsächlich ist es auch so. Ich würde schätzen, dass ich bestimmt 10, 15 Leute habe, die ich zu meinen besten Freunden zähle, die ich eigentlich in einer ähnlichen Qualität wie die, mit denen ich in der Schule war. Ne? Das ist schon erstaunlich, finde ich. Also für mich, ich bin da erstaunt drüber. Ja? Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ne? Kenne ich auch so nicht von der Arbeitswelt meines Vaters oder sowas. Der hatte keine Freunde beim Arbeiten. Der hatte dann Kollegen, mit denen er
Ja,
gut
man hat
konnte, ja,
Kollegen, ne?
genau.
Ja, genau. Der Unterschied zwischen Kollegen und Freunde, das ist ja, und es gibt ja Leute, die sagen, ich möchte gar keine Freunde am Arbeitsplatz haben, ne? Gibt es ja auch, die diese Distanz haben, aber stell mir das in so einer Kultur wie ihrer, stelle ich mir das schwierig vor, weil man kommt so gut klar mit den Leuten und man hat so eine gute Zeit damit. Da kann man fast gar nicht anders, vermute ich mal, ne? Also die meisten Leute können da gar nicht anders, als dass sich da wirklich enge Beziehungen entwickeln.
Man kann sich fast nicht wehren dagegen.
Man kann sie nicht wehren. Genau. Ja, aber das ist toll. Das ist natürlich großartig, ne? Wenn man jetzt mal so ein bisschen von der, also jetzt waren wir gerade auch, finde ich, so richtig im Gefühl. Und das ist natürlich, das spielt auch eine große Rolle. Wenn wir jetzt mal ein bisschen auf die trockene Seite gehen, und sagen, okay, würden ja jetzt viele auch sagen, naja, das ist ja schön und gut, ne, dass das ein Paradies auf Erden ist bei Ihnen. Aber was haben Sie denn jetzt eigentlich davon? Ne? Gibt es da irgendwelche betriebswirtschaftlichen Vorteile für Sie, wenn Sie jetzt Top-Arbeitgeber sind, oder stecken Sie da einfach nur wahnsinnig viel rein und ist der Herr Belz und Sie dann entsprechend einfach ein unheimlicher Menschenfreund, der da jetzt eine Organisation schafft, wo die alle happy sind und sie haben ja Beteiligungsmodelle, alle sind beteiligt und also was kommt unterm Strich bei raus? Es geht doch darum, Marge und Produktivität und Gewinn zu maximieren.
Klar, also am Ende müssen wir unser Geld verdienen, ja. Wir müssen das Geld verdienen, dass wir die Menschen auch ein Gehalt bezahlen können. Auch das gehört zum Paket dazu. Das wollen wir ja
Klar.
gar nicht wegreden, ne? Wir wollen den Menschen den zukunftsfähigen Arbeitsplatz erhalten. Das heißt, wir müssen Innovation finanzieren, wir müssen in neue Märkte gehen, wir müssen uns immer wieder auch weiterentwickeln. Das ist ganz klar. Und das kostet Geld und das muss erwirtschaftet werden. Und, wenn wir jetzt alle sozusagen immer nur mit rosaroten Brillen ausstatten und sagen, so, dann wird es die Welt schon schön, das reicht nicht, ganz klar. Für mich ist es relativ simpel, wenn ich, ohne die Zahlen genau zu kennen, aber einen Recruiting-Prozess von Menschen, die dann auch eine entsprechende Höchstleistung bringen sollen, weil sie einfach gut sind, ja, der ist teuer. Ne? Ich muss Menschen finden erstmal, ne, damit das kostet mich Zeit, das kostet vielleicht aber auch Recruiter-Zeit. Also
Klar.
ich muss die Leute onboarden, das heißt, ich muss sie erstmal in unser Business reinbringen. Ja, das kostet Zeit und damit auch Geld. Ja, und wenn ich Menschen in Kundenbeziehungen, wir haben am Ende immer auch eine sehr persönliche Kundenbeziehung. Ja. Wenn ich dort sozusagen viel Rotation habe, ne, verliere ich auch Kundenbindung. Kurzum, je kürzer jemand beim Unternehmen ist oder je länger ich brauche, um den onzuboarden, desto weniger und desto schwieriger wird es, dass er einen Erfolgsbeitrag auch auf der betriebswirtschaftlichen Seite leistet. Andersrum gerechnet, wenn jemand da ist und Freude dran hat an dem, was er hier tut und sich auch drin weiterentwickeln kann, dann sind meine Investitionen da dafür wesentlich geringer und mein Return viel größer. Also betriebswirtschaftlich rechnet sich das, wenn man es ganz knochentrocken durchrechnet, sofort. Lange, lange Bindung von guten Leuten rechnet sich. Da gehört auch dazu eine Klarheit in der Führung, wenn man sagt, das funktioniert nicht miteinander. Auch das gehört dazu. Ne? Auch wenn jemand dieses System sozusagen belastet, ja, und das kommt durchaus ja auch vor, einfach weil jemand vielleicht eine andere Organisationsform braucht, weil er sagt, ich funktioniere halt nicht so eigenverantwortlich. Ich kann das gerade nicht oder ist nicht mein Ding. Ne? Dann muss man auch klar sagen, okay, dann hilft es aber auch nichts, bloß weil du dich hier wohlfühlst, ne? Also menschlich wohlfühlst, aber die Organisationsform dir mehr Trouble macht, dann muss man andere Wege finden miteinander. Also das braucht auch Klarheit darin. Aber nochmal, das Onboarding und Finden von Leuten, wenn man das dauernd tut, wenn man die ganze Zeit in Projekten, in Kundenbeziehungen umstaffen muss, das kostet am Ende Geld. Und die Kosten dafür, ein gutes Environment zu schaffen, die sind viel geringer. Ja. In dem Kontext vielleicht auch nochmal, wir schauen sehr darauf, dass Frauen bei uns auch zum Beispiel während ihrer Elternzeit oder im Mutterschutz auch Gehaltsentwicklung bekommen, obwohl sie eigentlich ja nicht da sind. Ne? Aber wenn jemand sich weiterentwickelt und das tut jemand, der ein Kind in die Welt setzt, der das Kind großzieht, der entwickelt sich, das muss sich auch im Gehalt widerspiegeln. Also wir investieren eher da rein und sagen, natürlich entwickelt sich dein Gehalt, auch wenn du nicht da bist. Ne? Weil wir wissen, dass die Menschen, die werden hinterher das doppelt und dreifach sozusagen zu schätzen wissen und eine langfristige Bindung ans Unternehmen haben. Das ist für mich einer der Kardinalfehler, ich weiß, ein Kardinalfehler, aber wo ich denke, da ist die deutsche Wirtschaft nicht gut aufgestellt im Umgang mit dem, wie Menschen, die nicht 100% arbeiten können, ne, aber gerne ihre Leistungen reinstellen wollen, dass denen einfach zu wenig Entwicklungsmöglichkeiten gegeben werden. Ich denke, da steckt so viel Potenzial drin. Ja. Also
Ja, ich bin
ja, es rechnet
überzeugt, da,
sich.
ich, bei mir ist es so, ich bin davon felsenfest überzeugt, ja, dass das, Sie haben das, meine Überzeugung quasi gerade bestätigt. Also ich glaube, es gibt mal mindestens 3 bis 4 solche betriebswirtschaftlichen Treiber. Das eine wäre eben, ja, Fluktuation beziehungsweise Retention auf Englisch, dann das Gegenteil, ne, dass man unterhält. Das ist, ich sage immer, das ist wie Recruiting versus Retention ist wie Farming versus Hunting im Vertrieb. Da
Ja.
weiß es, da kapieren es dann auch die Sales-Leute. Na, jeder weiß, Hunting, man muss es zwar vielleicht ab und zu mal machen, wobei es gibt auch Unternehmen, die machen es halt gar nicht, weil die Kunden alle kommen. So. Ne, es gibt gerade wenn eine Organisation mit extrem hoher Kundenzufriedenheit, die haben so viel Incoming Leads, weil sie empfohlen werden, die brauchen gar keine Recruiting oder Werbe oder sonst was Maßnahmen zu machen. Die machen ein bisschen Marketing, so wie sie das eben auch machen mit ihrem Employer Branding, nämlich dass sie versuchen zu vermitteln, wie fühlt sich das an, wenn man hier ist. Aber sie machen es ganz anders als andere und das Farming ist viel, viel günstiger. Und
Klar.
das hat natürlich auch was damit zu tun. Ich vermute jetzt mal, ne, erstens, sie haben eine niedrige Fluktuation. Zweitens, sie
Ja.
haben einen niedrigen Krankenstand. Ja. Sie haben eine, wenn Leute mal gehen, haben sie eine hohe Rückkehrerquote.
Ja,
Kann ich mir vorstellen. Weiß ich nicht. Also, so, da stelle
nee,
ich Ihnen jetzt mal.
so arg viele sind es tatsächlich nicht. Es kommen immer wieder Leute zurück, das ist so, ja. Also wir haben eine Quote an Rückkehrern, ja. Wir haben aber auch ganz viele, die dann sich selbstständig machen, die ein eigenes Business hochziehen und die dann aber uns gut und eng verbunden bleiben. Also und dann, das finde
Auch
ich ja
das
fast noch
ist
wertvoller,
wunderbar. Das ist ja
zu
auch
sehen,
wunderbar.
Mensch, da
Ja, klar.
entstehen Unternehmer und das ist ja auch toll, ja.
Ja, wunderbar. Dann haben Sie sozusagen, dann haben Sie so ein Ökosystem um sich herum natürlich auch. Und möglicherweise zum Teil gibt es da noch Verbindungen, zumindest gibt es Kontakte und man unterstützt sich gegenseitig im Markt. Was dann häufig, glaube ich, was noch zusätzlich dahin kommt, ist, sie wachsen ja auch. Und ich nenne das immer Nicht-Umsatz. Also wenn Unternehmen wachsen und sie können ihr Wachstum nicht umsetzen, weil sie die Leute nicht kriegen. Und Sie haben in unserem ersten Gespräch gesagt, Sie haben eigentlich mehr Bewerbungen, als Sie offene Stellen haben, obwohl Sie wachsen. Was natürlich ein totales Luxusproblem ist, weil Sie dann natürlich die Möglichkeit haben, sich auch die wirklich passenden auszusuchen. Ja, es gibt ja viele, die sagen so, ja, man kann, wenn man auf Englisch sagt man, beggars can't be choosers, ne? Also wenn wir jetzt halt tatsächlich Leute brauchen, dann stellen wir mal Leute ein, die nicht passen. Das ist natürlich ein totaler Wahnsinn, ne? Geht,
Nee,
funktioniert
das.
nicht. Und das unterschätzt, wird, das wird, wird massiv unterschätzt, glaube ich, diese Kosten, wenn ich nicht diese Attraktivität habe, die ich dann habe. Es steht natürlich nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung, ne? Also ja, Rekrutierungskosten stehen drin, aber die ganzen Opportunitätskosten der Einarbeitung, was Sie gesagt haben, das Onboarding, bis jemand tatsächlich 100% gibt. Und dann hatten Sie einen weiteren Punkt ja genannt, wenn die Kundenbindung wird reduziert, wenn die Mitarbeiterbindung weniger da ist. Das hat mir mal ein Softwareunternehmer gesagt, als ich ihm die Frage gestellt habe, mittelständischer. Der hat gesagt, naja, also das, was viele ja unterschätzen ist, da habe ich jetzt hier so einen Softwareentwickler und der hat ein wahnsinnig gutes Verhältnis zu dem Kunden. Wenn der jetzt geht, nimmt er den Kunden mit. Dann hatte ich nicht nur diesen exzellenten Softwareentwickler sondern möglicherweise einen Kunde, der Millionenumsätze macht, der geht jetzt mit dem einfach mit. Kann ich gar nichts gegen machen. Ne? Ist einfach so. So, und das wird, glaube ich, massiv unterschätzt. Und der letzte Aspekt, glaube ich, ist das Wissen, was geht, wenn Leute gehen. Der Wert des Wissens. Und zwar einerseits das formale Wissen, aber andererseits das informelle Wissen. Das ist schwer zu beziffern. Aber es ist mit Sicherheit sehr, 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 sehr teuer, wenn viele Leute gehen, die Wissen haben, was mir dann fehlt, weil ich es nicht dokumentiert habe, weil ich es nirgendwo erfasst habe, und es dann einfach weg. Unwiederbringlich, verschwunden.
Völlige Zustimmung, ja.
Ich positioniere mich als Problemlöser für den Fachkräftemangel. Also das können Sie hier, das haben Sie wäre im ersten Gespräch, glaube ich, auch schon verstanden, und wird jetzt vielleicht auch ein bisschen klarer. Und wobei ich Unternehmen helfe, ist, bessere Arbeitgeber zu werden. Also eigentlich sich in eine Richtung zu entwickeln, wie Sie es zum Beispiel sind, um dieses Problem für sich zu lösen. Weil man kann es volkswirtschaftlich als einzelnes Unternehmen, egal wie groß man ist, kann man es nicht lösen. Ne? Wir werden sozusagen, es wird immer dramatischer werden, wenn dann die geburtenstarken Jahrgänge aus den 60ern in den Ruhestand gehen, dann wird es nochmal einen richtigen Schub geben. Und wenn Sie jetzt vermutet, dass sie es tun, oder wenn sie es jetzt täten, sie würden mit Unternehmen oder Entscheidern in Unternehmen, Geschäftsführern in Unternehmen sprechen, egal ob in ihrer Branche oder in einer anderen Branche, die sagen, ah, ich habe dieses Riesenproblem. Also bei mir gibt es da ein großes, großes Thema. Wir kriegen die Stellen nicht besetzt. Wir haben eine ganze Latte, gehen Sie bei uns auf die Webseite, wir haben eine Riesenlatte an offenen Stellen und wir kriegen unsere Transformation, unser Wachstum, in dem wir gerade stecken, kriegen wir nicht hin. Was hätten Sie einen Rat für mich? Was würden Sie denen sagen?
Wahrscheinlich zwei Dinge. Das eine ist, sofort anfangen für die Unternehmenskultur, auf die Unternehmenskultur zu schauen, sind die richtigen, wird das, was man auf die Website schreibt, auch gelebt, ne? Also hat es diese Synonymität, ist es da oder ist es nur geschrieben? Das hilft aber auf die Schnelle gar nichts. Ne? Das ist ein langfristiges Thema, daran vorbeizuschauen, das hilft nichts. Wenn das, was man, so wie man sein will und so wie man ist, auseinanderläuft, wird man keine mitarbeitenden Bindung hinbekommen in dem Sinne, wie man es eigentlich bräuchte. Ne? Es wirkt aber auf die Schnelle gar nicht. Ne? Auf die Schnelle wirkt nur, dass man sich sozusagen vielleicht selber in diese Recruiting-Dinge mit einbringt, auch indem man sehr nah dran ranrückt, dass man sich natürlich auch Inspiration holt. Also wenn man jetzt, ich würde von mir sagen, ich habe eine persönliche Neigung dazu, mit Menschen auch umzugehen. Ich bringe mich da selber mit ein. Wenn ich jetzt ein vertriebsorientierter Geschäftsführer wäre, der eher aus dem Business machen kommt oder ein sehr technologischer, der als Software-Architekt sozusagen kommt und ich da keine Beziehung dazu herstellen kann, dann muss ich mir Menschen holen, die das für mich tun können. Ja. Entweder habe ich die im Unternehmen einfach und dann muss ich die mit, und dann sollte ich natürlich wissen, wer ist denn das? Wer hat diese Empathie? Wer kann diese Menschen näher herstellen? Ja. Oder ich muss mir halt Unterstützung auch von außen holen. Ja. Aber das ist, glaube ich, ganz zentral, dass man das einfach, dieses Gefühlslevel nicht unterschätzt. Ne. Gerade dann, wenn man selber sich schwer tut damit, ne? Wenn man einfach sagt, ich komme eigentlich, ich bin halt ein Techniker oder ich bin halt ein Vertriebler oder ich bin halt ein Betriebswirt, und dafür habe ich doch meine HR-Abteilung. Jein, ne? Die brauche ich, damit die Prozesse hinkriegen und das Rechtliche, und die müssen es alles können. Und wenn man Glück hat, hat man da drin auch gute Leute, die auch die Empathieebene können. Ich brauche aber auf der Empathieebene auch Führungskräfte. Ich brauche in der Geschäftsleitung Leute dazu. Und dazu muss man einfach aufgestellt sein. Das wäre so
Ja, finde ich super.
mein
Ist, ja, super.
kurz- und
Ich glaube, das ist
langfristiger Fokus.
ein super, super Hinweis. Das erfordert natürlich ein hohes Maß an Selbstreflexion, aber so ist es halt. Also, wenn man das Problem lösen will, dann muss man das tun, ne? Das ist ja genauso, wie wenn ich gesundheitliche Probleme habe und zum Arzt gehe und der sagt, naja, müssen lernen, mehr auf ihren Körper zu hören. Ah, ich kann
Ja.
ich nicht. Ja, das ist aber notwendig. Das
Das,
geht nicht anders.
nee, man kommt dann nicht dran vorbei, ne?
Vielleicht, wenn wir jetzt nochmal das Bild ein bisschen aufmachen, kommen jetzt gleich zum Ende. Ich habe die Vision, 1 Million mehr lächelnde Menschen am Arbeitsplatz. Also es ist völlig beliebige Zahl, ist ja gar nicht so viel, wenn man das mal nimmt, dann ist es, glaube ich, irgendwie 4, 5% der Arbeitnehmer in Deutschland. Und ich definiere das als solche Menschen, die vorher unzufrieden oder ni niedrig emotional verbunden waren und es jetzt sind. Ja, und die nenne ich die lächelnden Menschen. Und Gallup nennt die highly engaged in ihrem Engagement Index. Und was mich ziemlich schockiert hat, war, als im März die Zahlen für 2024 rauskamen. Und da war der Anteil der highly engaged Mitarbeitenden in Deutschland von 14% in 23 auf 9% in 24 gesunken. Haben Sie eine Idee, weil ich versuche, da muss ich wirklich sagen, ich weiß es nicht, woran es liegen kann, woran dieser Rückgang liegen könnte. Also, das ist ein bisschen natürlich auch Glaskugelkuckerei, aber erstmal ist es ein wenn man sich die ganze Statistik der letzten Jahre anguckt, ist der dramatischste Rückgang, den wir gehabt haben. Es ist der niedrigste Wert, den es jemals gab in über 20 Jahren. Woran kann das liegen? Haben Sie irgendwie eine Idee?
Also eine Antwort hätte ich da jetzt keine drauf. Ich würde mir vorstellen, dass es ein Spiegelbild dessen ist, was vielleicht auch mit Vertrauen in die Organisation, in das Land selber zu tun hat. Wenn man das Gefühl hat, die Kraft dieses Unternehmens oder dieses Landes, hier in diesem Fall Deutschland vielleicht, oder die Kraft Europas, die ist zumindest nicht mehr so klar greifbar und sichtbar, wie man sie vorher hatte. Dann fängt man an, sich zu fragen, ist diese Organisation, jetzt kommen wir wieder aufs Unternehmen zurück, ist es diese Organisation leistungsfähig für die Zukunft? Ja. Und dazu muss man, glaube, eine klare Vision und auch ein Selbstbewusstsein transportieren, dass die Menschen dieses Gefühl haben, jawohl, auch wenn es die Welt unsicherer geworden ist, und das ist sie. Hier gibt es eine Idee von einer zukünftigen Sicherheit, und dann glaube ich ja dran, dann gehe ich auch wieder auf den Weg. Das gilt für das Unternehmen genauso wie für uns als Gesellschaft wahrscheinlich. Und weil es in der Gesellschaft so gefühlt erodiert, ne, ein bisschen, ne, wo geht das eigentlich hin mit Deutschland, mit dem Industrie, mit dieser Industrienation, die so viele Autos gebaut hat und die jetzt heute gar nicht mehr gefragt werden so stark? Dann passiert das auf gesellschaftlicher Ebene. Das Gleiche ist ja in den Unternehmen selber auch. Wenn ich bei einem Unternehmen bin, wo ich sage, die Zukunftsmodelle, ich weiß gar nicht, ob die nach KI noch da sind, ne? Wird es das überhaupt noch brauchen in diesem, keine Ahnung, doch eher wirtschaftlichen Druck, der durch Zölle und so weiter aufgebaut wird, ne? Also haben wir noch eine Zukunft da drin? Dann fange ich an, mich natürlich zu fragen, habe ich noch das Vertrauen in mein Unternehmen, in meinen Unternehmer, in meine Führung, ja. Und wenn ich das nicht habe, dann geht es zurück. Die Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und Unternehmen ist da sehr direkt, glaube ich. Also wenn Sie
Sehr
mich
spannend.
fragen, dann würde ich das wahrscheinlich mal auf den Tisch legen und gerne drum streiten, im Sinne von, ist das eigentlich richtig oder ist es eine Annahme, eine Hypothese, die einfach nicht stimmt, ja, die halt der Kies sich ausgedacht hat.
Nee,
Aber
finde ich total
das.
valide. Also, wie gesagt, das würde ein weiteres Gespräch, das würde ein ganz weiteres Gespräch füllen. Ich bin da tatsächlich einfach neugierig, weil ich da im Augenblick auch noch echt wirklich ganz am Suchen bin und überlege, woran kann das liegen, ne? Also eine These, die ich habe, ist, dass darin auch, aber das geht in die gleiche Richtung, aber das spiegelt auch ein Führungsproblem wider. Also wir haben ein Problem mit Führung in Deutschland. Und das Thema, das Ding ist, das ist ja nicht überall so. Also wenn man jetzt, es gibt in Europa ein Land, was auf dem amerikanischen Niveau von über 30% ist, wo wir bei 9% sind, das ist Rumänien. Ich habe auch keine Ahnung, was in Rumänien anders ist. Was ich aber besser nachvollziehen kann, ist USA, ne? Bei aller Widersprüchlichkeit und allem, was da so rüberschwappt. Aber in USA ist das Niveau deutlich höher der Identifikation und emotionalen Verbundenheit mit dem Arbeitgeber. Und zwar so deutlich, dass ich mich frage, was würde in Deutschland anders sein, wenn es uns gelänge, auf dieses amerikanische Engagement-Niveau von über 30% zu kommen? Was wäre dann anders in unserer Gesellschaft? Haben Sie da eine Idee? Also wenn Sie sich da mal reinversetzen in so eine Situation, wo das so wäre, ja.
Also sozusagen, was wäre ein anderes Erleben, wenn dieses Engagement so wäre?
Genau.
Ich glaube am Ende, aber das ist alles irgendwie natürlich Spekulation. Ich glaube, wir würden ein viel stärkeres Wirtschaftswachstum sehen und weil man, wenn die Menschen sich sicher fühlen, wenn sie sich engaged fühlen, auch mit ihrem Arbeitgeber, dann investieren sie selber auch in ihrem Privatleben. Das heißt, wir würden ein Bruttoinlandsprodukt sehen, das eher auch getrieben ist von den, weil man ein Vertrauen hat in das Ganze. Ne? Das würde ich, glaube ich, daran wird man es merken. Ich würde hoffen, man würde es an einer guten Stimmung auch ablesen können, die nicht nur, wenn die Frauen im Halbfinale der Europameisterschaft stehen, da ist, sondern dass die Stimmung einfach da ist, wenn man sagt, es ist doch einfach klasse, was hier, was für ein Land, was für Möglichkeiten, was für eine Ordnung auch, welchen Benefit wir von Europa zum Beispiel haben, dass es sehr viel positiver einfach rüberkommt, als wie es heute transportiert wird. Ja.
Ja, spannend. Dann habe ich nur noch eine eher persönliche Frage zum Abschluss. Sie haben ja vorhin gesagt, dass Sie auch gerne lesen. Und eine Frage, die ich ab und zu mal stelle, auch Gesprächspartner oder mache ich auch manchmal in Workshops: Welcher Autor, welche Autorin schreibt so, dass Sie beim Lesen gern applaudieren würden? Und was genau begeistert Sie?
Also ein Buch, das mich sehr begeistert hat und das ich immer wieder auch in die Hand nehme. Ich habe es leider noch nicht geschafft, das zweite Mal das am Stück durchzulesen, ist Das schnelles Denken, langsames Denken, Daniel Kahneman. Weil das natürlich mich intellektuell in einer gewissen Form fordert. Er arbeitet sehr mit mathematischen Modellen, was natürlich meinem Studium irgendwie anheiligt. Und er schafft es, so psychologische Wahrheiten irgendwie in Zahlen zu fassen, wo man sagt, ja, stimmt, natürlich, in Wahrscheinlichkeiten denken, das liegt uns offensichtlich nicht. Ich selber hau ja auch immer daneben, was Wahrscheinlichkeiten angeht. Das fand ich sehr inspirierend und sehr schön und sehr gut und hat mir auch viel zum Thema Management sozusagen mitgegeben. Den lese ich da unter dem Blickwinkel sehr gern.
Ja,
Ja.
cool.
Wenn es in die Richtung Belletristik geht, würde ich den Haruki Murakami nennen, den japanischen Autor, der immer wieder als Nobelpreisträger auch gehandelt wird, der sehr schräge und verschrobene Geschichten schreibt und die einen dann sozusagen so im Schrägdenken, sage ich mal, inspirieren und man muss dann schon ein bisschen nachdenken, okay, was steckt hinter dieser Geschichte mit dem Wolfspelz jetzt in einem seiner Bücher? Genau.
Ja, sehr cool.
Die zwei vielleicht als
Ja, toll. Ja,
Ankerpunkt,
das ist
ja.
wunderbar. Wenn jetzt Zuhörer sagen, sie würden sie gerne mal erreichen oder so, sagen wir mal, das wäre so mein Wunsch eigentlich. Da sind jetzt Leute in Unternehmen, Geschäftsführer,
Ja.
Inhaber, Unternehmer, die sagen, oh Mensch, das war jetzt spannend, was der Herr Kies da so über AIB erzählt hat. Ich würde ihn gerne mal kontaktieren. Wo kann man sie
Ja.
erreichen?
Naja, man kann mich über LinkedIn erreichen, eine Kontaktanfrage senden zum Beispiel. Da gibt es natürlich ein Profil. Man kann mich natürlich auch direkt per Mail erreichen. Das ist auch kein Problem. Ich denke, die E-Mail-Adresse, die kann man ja auch verlinken hier unter dem Podcast, dann, das ist überhaupt keine Frage, einfach direkt eine Mail schreiben, die kommt auch direkt bei mir an. Und da gibt es nichts dazwischen geschaltetes und ich habe mir das mal vorgenommen, dass ich auch jede Mail, die irgendwie bei mir antrudelt und die irgendwie Sinn macht, also die keine Phishing oder Werbung ist, auch beantworte und da kann man sich eigentlich drauf verlassen eigentlich. Ja. Also gerne E-Mail schreiben, über LinkedIn kontaktieren, vielleicht eine kurze Referenz auf den Podcast auch machen, damit ich das einordnen kann und dann sehr gerne im persönlichen Gespräch, klar.
Super. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich fand es sehr inspirierend. Ich hoffe, dass das unseren Zuhörern dann genauso geht. Und ganz, ganz vielen Dank auch für Ihre Zeit und für Ihre Gedanken.
Sehr gerne, es hat Spaß gemacht, ja. Und es schärft immer das eigene Gedankenmodell, wenn man darüber sprechen muss. Ich habe auch wieder für mich eine Menge gelernt.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen. Dazu inspirierende Interviews mit Unternehmern, Entscheidern und Mitarbeitern. Jeden Montag und Donnerstag auf Spotify, iTunes und dem Kanal Ihrer Wahl. Bitte empfehlen Sie den Podcast weiter und unterstützen Sie Christian Konrads Arbeit durch eine Bewertung auf iTunes.